So, Folks, was geht ab? Neue Folge im Podcast hier, Deutschrap basiert. Alter Bekannter für mich zumindest und für viele wahrscheinlich auch, Danny Fresh. Der eine oder andere Big FM-Hörer wird jetzt denken, so was, gibt's jetzt Nachrichten? Nein. So wie können wir schon spoilern, dass es definitiv nicht um Nachrichten geht. Aber es geht um viel, es geht um Musik, es geht auch um RTL. Because of reasons, werdet ihr alles jetzt erfahren, so viel dazu, ne?
Big FM Podcast.
Es wird Zeit. Also gib mir ein Mic. Das ist Hip-Hop. Hört ihr? Es wird Zeit für Voss, das Rap die Stimme erhebt.
Yeah. Deutschrap rasiert.
Mit Reese.
So, dann können wir uns doch schon den schönen Sachen widmen. Wie geht's?
Wunderschön. Ich saß gerade im Taxi und habe kostenlos noch eine Immobilienberatung dazu bekommen.
Ja.
Mit Bauzinsen und worauf ich achten muss, wenn ich ein schon erschlossenes Grundstück kaufen will, was okay. Noch an Kosten auf mich zukommt. Ja.
Sehr gut. Also lassen wir das mit Rappen dann. Das ist jetzt ist ja unter die Immobilienmogule.
Auf jeden Fall. Ich habe innerhalb von 10 Minuten alles Wissen, das man braucht so. Zu diesem Thema.
Guck mal, das ist doch das Schöne in einem Zeitalter. So schnell geht's. Nee, Spaß beiseite.
Mach jetzt also, Coach bei Insta. Jetzt mache ich, weißt du.
So, ah ja,
schreib
stimmt.
Schreib ihn mal Coach und mach dann so, ja. So Sprüche. So.
Ja, genau, stimmt. Diese ganz seriösen. So einem Greenscreen. So, wenn ihr in 10 Minuten... klar. Nee. Ey, aber mal zu deiner Person. Du machst also seit 800 Trillionen Jahren Mucke eigentlich.
Plus eins.
Plus muss man sagen. Nee, wann ging es denn bei dir los?
Nee, es ging 93, stand ich zum ersten Mal auf der Bühne. Und das war, ja, ich meine 93, was gab es an deutschem Rap irgendwie so? Das war irgendwie so zwischen Fanta 4 und Rödelheim Hartrein Projekt, waren alle hin und her gerissen. Seit Fanta 4 dachten alle, die auch irgendwie beim Haushalt machen, mal Radio hören, jetzt wissen sie, was Rap ist.
Ja.
Und alle, die das nicht cool fanden, waren dann mehr auf Rödelheim und Advanced Chemistry, natürlich aus Heidelberg. So, das war letzten Endes alles, was es gab. Aber das war der Einstieg. Damals auch auf Englisch ein bisschen und so. Und erstes Konzert gehabt und danach kam einer, hat gemeint so, hey, wollt ihr bei uns auftreten? Gibt auch Geld dafür.
Geld? Was?
Ich dachte so, ich fand ziemlich schäbig, was wir da gemacht haben. Also ich war nicht so überzeugt, aber wenn du mir Geld geben willst dafür, dann okay, let's go.
Natürlich, dann finde ich das, dann bin ich der Bad, dann bin ich Jay-Z, Alter. Geil. Okay, und dann, aber wie ging es dann weiter so, die 90s kurz durchgespult?
Du, letzten Endes waren wir dann so jedes Wochenende eigentlich mit der damaligen Crew waren wir unterwegs. Mhm. Deutschland, Schweiz, Österreich. Das heißt, andere Jungs bei mir in der Klasse haben irgendwie Pizza ausgeliefert oder gekellnert oder Zeitung ausgetragen. Ich habe halt über auf der Bühne stehen meine Kohle verdient.
Ja.
Und dann, als ich Abi gemacht habe, war halt klar, ich will irgendwas in die Richtung machen. Musik studieren war zwar möglich, aber es war Klassik oder Jazz. So, ich kann ein bisschen Klavier klimpern, so zum Producen reicht's, aber und dann kam irgendwann, habe ich gesagt, so okay, dann lass halt mal nach Abitur Nebenjobs und ein bisschen Musik machen, was ich 5-6 Jahre gemacht habe. Und ich warte drauf, dass jemand was erfindet, was ich gerne studieren will.
Ja.
Ganz im Ernst, ich habe Abi gemacht, ich war gut in der Schule, ohne dass ich mich jetzt so richtig angestrengt habe. Und ich hatte aber auch keine Ahnung, was ich machen will.
Mhm.
Also das war schon so ein bisschen so ein Luxusproblem. Aber nach 6 Jahren gab es tatsächlich was, und zwar die Popakademie in Mannheim. Und dann habe ich mich in die Richtung verdrückt. Und dann würde ich sagen, seit 2003 bin ich professionell nur noch Musiker. Also bis dahin habe ich noch andere Sachen nebenher gemacht. Und seit 2003 war es dann echt nur noch Mucke.
Okay, geil, aber.
Ja.
Ich meine, wenn man sich das so erfüllen kann, halt auch auf dem Weg, was es ist, ja, man hat ja immer so. Ich weiß es nicht. Es gibt, heute ist es, glaube ich, noch schlimmer. Es gibt so entweder, oh mein Gott, ich bin auf einem Level von XYZ, UFO und Co., mach ruhig, alles gut. Oder, ja, es läuft nicht, Bro, ist scheiße, bla. Weißt du ja selber.
Das Problem ist, die Leute reden immer von, ja, ich will erste Bundesliga.
Ja. Yeah.
Aber keiner denkt an die Jungs, die beim schlechtesten Verein in der Bundesliga spielen, in der ersten, und die ganze Saison vielleicht nur auf der Ersatzbank sitzen.
Ja.
Der spielt auch erste Bundesliga.
Ja, safe.
Aber jeder sagt, ich will erste Bundesliga, will aber Meister werden.
Ja.
Yeah. Und Torschützenkönig und MVP und alles.
Und alles,
zusammen.
Ja.
Und dass es aber so viele Abstufungen gibt. Letzten Endes, weißt du, ich lebe bis heute von Rap, ich lebe bis heute von deutscher Sprache. Aber ich mache mittlerweile mit einem Kollegen zusammen, der beatboxt, wir machen so Event-Zusammenfassungen für Business-Events. Digga, da hört kein Mensch irgendwas davon, dass wir da rumrennen.
Ja.
Aber ich krieg irgendwie, für ein so ein Ding kriege ich einen Monatslohn. Und dann sage ich, ist doch easy. Yeah. Natürlich bin ich nicht damit reingestartet, sondern ich habe mich irgendwie Headliner beim Splash gesehen und keine Ahnung was.
Yeah.
Aber am Ende des Tages ist Musik so die Hauptrolle in meinem Job. Ich kann jeden Tag mich damit beschäftigen, sei es bei Workshops, sei es so, bei so Business-Sachen, wo ich freestylen kann. Leute bezahlen mich fürs Freestylen, weißt du? Und zwar richtig gut. Wo gibt's sowas?
Marktlücke. Ja, aber ich glaube, weißt du, das ist halt auch so ein bisschen das Problem gerade, oder was ich zumindest sehe, so, weil es gibt so viele Nischen und manchmal, nicht, dass du dich damit abfinden musst oder so, aber du musst es dir, glaube ich, so ein bisschen auch nicht eingestehen, ist auch falsch, aber du musst halt einfach verstehen, so, wenn du das machst, du musst halt auch einfach ein bisschen, die Drecksarbeit muss auch gemacht werden, in Anführungsstrichen, was ja gar nicht damit zu tun hat, sondern das ist genauso wie Writer, die halt sagen, bei denen es halt selber nicht funktioniert, aber ich meine, du weißt selber, wie viele es gibt, die Gott weiß, was schon geschrieben haben, was auf der Eins und Platin und keine Ahnung was gegangen ist, und die selber als Künstler nicht so gut funktionieren, weil was auch immer. Ja. Weil sie es vielleicht bei einem anderen eher fühlen, weil es nicht zu ihnen passt oder was auch immer.
Ja, du steckst halt nicht drin. Und ich denke, also es ist wichtig, diesen Anspruch zu haben, so ich will es so weit und so groß raus wie möglich irgendwie schaffen. Aber dann zu sagen, so nur wenn ich dies, das erreicht habe, war es ein Erfolg, ist halt nicht. Also viele Sachen sind halt nicht planbar in diesem Sinne. Du musst ready sein, du musst machen und dann, wenn die Chance kommt, musst du bereit sein. Und das ist das, was viele nicht kapieren. Die denken, ich muss jetzt, keine Ahnung, dies, das, Castle-Show XY. Yeah. Und dann bin ich bekannt und dann schaffe ich es. Mhm. Was die meisten nicht kapieren ist, ein Ami hat das neulich mal in einem Podcast gesagt, so, whatever you do to make it, you gotta do to keep it.
Also, yeah.
So, wenn du halt mit Skandal XY irgendwie groß rauskommst, dann wirst du halt dieser Skandaltyp bleiben. Mhm. Wenn du über die Leute kennen dich von dem und dem Ding. Das heißt, es ist die Frage, willst du langfristig dranbleiben, willst du langfristig den Erfolg haben? Dann gewöhne dich dran, dass es auch sein wird wie in jedem anderen Job. So, wenn ich Fliesenleger bin, ich kann nicht nur bei Leuten Fliesen legen, die mir irgendwie persönlich sympathisch sind und wenn ich einen guten Tag habe. So funktioniert halt nicht. Du brauchst so eine Attitude einfach, wenn du das machen willst, ist es möglich. Aber du musst halt, das ist so ein Daily Business. Halt morgens raus, mach dein Ding, ob du Spaß hast dabei oder nicht.
Ja.
Du hast vorhin Newsrap angesprochen. Ich mache das jetzt seit bestimmt 10 Jahren. Meinst du, ich habe jeden Donnerstag Bock, mir Nachrichten anzuschauen? 3 Stunden? So, ist nicht. Aber es ist cool, ich bleibe am Ball und ich habe da wirklich gelernt, wie kann ich produktiv sein, auch an einem Tag, wo es vielleicht nicht sich sein. Nie so anfühlt.
Ja, safe. Ja, ich glaube auch, weißt du, am Ende, also es geht um genau die Tage, weil das sind die Tage, das ist ja nicht extra Arbeit so, aber es sind genau die Tage, die halt so den Unterschied machen zwischen, ja, also jetzt Erfolg, wie gesagt, ist ja unterschiedlich, aber Das sind die Tage, auf die es ankommt. Die anderen, wo es sowieso läuft, wo du sagst, hey, wir waren im Studio, keine Ahnung, wir haben 7 Songs gemacht. Und Bro, das hab die gerne.
Ja.
Nähr dich auch von denen, so gut es geht. So frisst die auf, so gut es geht. Weil von denen wirst du nicht so viele haben wie von den anderen.
Ja, es ist nicht alles Zuckerguss, es ist nicht alles Highlight.
Ja.
So, du musst halt irgendwie 3 Stunden in der Bucht rumpaddeln, bis die Welle kommt.
Ja.
Aber wenn du nicht die 3 Stunden investierst, dann kriegst du halt auch nicht diese eine geile Welle, von der du die nächsten 10 Jahre erzählst.
Ja. Und das ist es halt. Und ich glaube, das ist was oft vergessen wird, weil natürlich, man lässt sich auch viel blenden durch allem, was drumherum passiert und sowas. Aber am Ende vom Tag sind es genau die Momente, die du halt, die musst du mitmachen.
Ja.
Die anderen, die kommen.
Ja, geht halt mir, weißt du, geht halt mir auch nicht anders. Ich war die Tage erst wieder auf Insta unterwegs, irgendwie Newcomer angeschaut und so weiter. Und ich denke so, Digga, wo kriegen die irgendwie 100.000 Follower her? So, ich krebs irgendwie bei einem Hundertstel so in der Gegend rum. Weil du meinst blenden so.
Ja,
man sieht dann immer nur diese kleinen Peaks bei irgendwelchen, bei denen sind es die Followerzahlen, bei dem ist jetzt vielleicht irgendwie da prominent gesponsert auf irgendeiner Plattform oder so.
Ja.
Aber das ist halt so dieses eine Highlight. Es geht um die Konstanz und es geht halt ums Dranbleiben, weil ich will in 20 Jahren noch irgendwas mit Mucke machen.
Ja.
Wenn ich das erreiche, dann ist cool.
Ja, ja, ich glaube auch, dass das ist gerade bei sowas Kreativem wie Musik, weißt du, das macht einfach so einen Unterschied. Du kannst dich natürlich, keine Ahnung, wenn der eine mal geknallt hat, so, also heutzutage muss man im Streaming natürlich von was anderes sprechen, wenn du, I don't know, J Balvin-Zahlen machst, was in Deutschland, würde ich sagen, ein bisschen schwierig ist, oder zumindest deutschsprachig ein bisschen schwierig ist, dann können wir drüber reden, dass du sagen kannst, okay, ich leg die Füße hoch und es heute kommt, wie es kommen soll. Aber wenn es nicht so ist, dann musst du halt einfach ein bisschen deine Nische finden. Aber abgesehen davon, du hast ja auch eine sehr soziale Ader, darüber haben wir ja schon seit Jahren, glaube ich, gesprochen. Ist schön, dass es jetzt mal klappt. Wann hat das angefangen? Also diese ganze, hey, ich gehe rum, Workshops-Kiste, wann ging das los?
Ich glaube, wir waren mit meiner damaligen Band irgendwann bei meinem Festival und haben die halt die Veranstalter gefragt, so, hey, ihr hängt den Tag über hier rum, habt ihr Bock, irgendwie so einen kleinen Workshop nochmal mit anzubieten? Und ich kann mich daran erinnern, wie flashig ich das fand, irgendwie, dass Kids und Jugendliche irgendwie freiwillig in ihrer Freizeit 2-3 Stunden da sitzen und Texte schreiben.
Ja.
Und mir Stories aus ihrem Leben erzählen. Ich muss dazu sagen, Deutsch war eines meiner schlechtesten Schulfächer. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich freiwillig mal irgendwie mich außer mit Rap hingesetzt hätte. Und dachte aber immer so, ja, das ist halt so ein bisschen das Nerdmäßige bei mir, weil ich halt gerne schreibe und so weiter. Aber so das zu erleben, dass da wirklich, da passiert was und die haben da Bock drauf. Und dann habe ich das immer öfter mal auch so forciert, dass ich gesagt habe, so hey, und wenn ihr einen Workshop dazu haben wollt, dann sagt einfach Bescheid. Mhm. Und letzten Endes habe ich halt noch an der Popakademie dann meinen Masterstudiengang in Richtung Educating Artists gemacht. Und nachdem so ein bisschen so eine Krisenzeit war, ums Jahr 2015 rum, habe ich auch mal so einen kleinen Kassensturz gemacht und habe mir tatsächlich angeschaut, so, ich fühle mich so immer noch so als Musiker, so der Nummer 1-Hit ist nur einen Schritt entfernt.
Mhm.
Und habe so gedacht, ich muss mir jetzt mal angucken, wo kommt denn eigentlich die Kohle her? Und habe wirklich so Diagramm, Tabelle, keine Ahnung, was, so ein bisschen Excel-Nerd-mäßig das gemacht. Und habe halt gesehen, okay, 2/3 von meiner Kohle sind mittlerweile über Workshops.
Mhm.
Ja, und ich mag diese Arbeit. Aber ich habe das nie beworben und habe da nie gesagt, okay, ich lege da einen Schwerpunkt drauf.
Ja.
Und das ist mir da echt aufgefallen. Dann dachte ich, hey Digga, wenn mir die Arbeit wirklich Spaß macht, wenn die Leute mich dafür buchen und haben wollen und wenn das sowas ist, wo ich denke, das ist so ein Geben und Nehmen, da muss ich dann wirklich nochmal ganz auf diese Karte setzen. Das heißt, das ist jetzt erst so 2016 hat es so richtig angefangen, dass ich das von mir aus so richtig gepusht habe. Aber ganz abgesehen davon hat es für mich schon immer in mein Hip-Hop-Verständnis gepasst. So, Carious One, Each One, Teach One. So, du kannst was, was du auch durch die Community gelernt hast. Also gib irgendwie was davon zurück.
Ja, ich glaube, das ist heutzutage vor allem wichtiger denn je, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade das auch so mit ein Problem ist, was gerade so, also jetzt Urban, es ist gar nicht mehr nur Hip-Hop, es ist ja wirklich Urban, muss man sagen.
Ja.
Wo dann irgendwie so geworden ist, so, ich weiß, wie die Formel ist, oder zumindest glaube zu wissen, wie die Formel ist, deswegen mache ich das jetzt so. Und andere sind dann halt eher so, ja, die Formel bleibt aber schon bei mir. So, weißt du, so dieses Ding einfach. Und deswegen so dieses auch, das ist ja auch, was weiß ich, 8000 Themen wieder ein Gatekeeping und sowas, gibt es ja auch unzählige Stories davon, wo ich mir auch denke, so, ob das sein muss, who the fuck, weiß ich nicht.
Ja, dabei ist. Ich glaube nicht, dass es sein muss. Klar, dass du jetzt nicht deine Erfolgsgeheimnisse hier alle so im Sekundentakt irgendwo postest, ist klar. Aber so dieses Community-Verständnis, es war schon immer irgendwie Business. Mhm. So ab Rapper's Delight war irgendwie Rap-Musik auch Business.
Ja, safe.
Aber es ist, so, da gebe ich dir recht, es ist bei manchen ist es mittlerweile so zu 99% Business und noch 1% irgendwo Community. Und das Da sehe ich es halt anders.
Ja.
Ich kam aber eher, ich sag mal, ich kam eher so von der Sozialarbeiterseite. Ich musste lernen, wirklich das, was ich da tue, als Business zu begreifen und das wirklich auch als jemand, der selbstständig und Geschäftsmann ist, letzten Endes auch wirklich ernst zu nehmen.
Ja.
Andere sehen es in erster Linie nur als Business und müssen vielleicht so ein bisschen lernen, dass da mehr Community dazugehört und dass du nicht so dein einsamer Streiter bist und nur raussaugen kannst aus der Community, ohne was reinzugeben. Aber das war so ein Punkt, dieser eine Workshop bei dem Festival war ein Ding und dann sind wir damals mal zu einem Workshop in der JVA Stammheim
gewesen.
Das war so das andere Ding, wo ich gesehen habe, was es halt auch noch bedeuten kann bei Leuten, die jetzt nicht so viel haben oder die vielleicht gerade keine Möglichkeit haben. Es müssen ja nicht immer Leute sein, die im Knast zocken, die du irgendwie beglücken kannst mit so einem Rap-Workshop. Aber das war das extremste Beispiel dafür, was du jemand wirklich für eine Freude machen kannst und was du jemand für ein Ventil geben kannst mit dieser Kultur, mit diesem Rap-Texte schreiben. Und das hat mich seitdem auch nicht mehr in Ruhe gelassen.
Was war irgendeine krasse Story dabei, wo du sagst, ey, da erinnere ich mich noch bis heute dran? Ich meine, du warst ja nicht nur dort unterwegs. Wir haben, glaube ich, auch mal gequatscht wegen den Mädels im Saarland, wenn ich
mich nicht täusche. Ja. Also jetzt seit 2013 ist es wirklich so 30 Termine im Jahr.
Ja.
Gefängnisse in ganz Deutschland. Aber in geilste Story in Stammheim war halt tatsächlich dieses, ich habe einen Typen getroffen, den ich kannte, irgendwie okay. um ein, zwei Ecken. Ja, Danny, wenn du rausgehst, sag dem und dem Gruß von mir. Aber sag nicht, wo du mich getroffen hast. Ich sag, Digga, was soll ich denn erzählen, wo du zwei Jahre warst?
Ja, so, wollte ich gerade sagen. Urlaub. Klassiker ist immer Urlaub.
Aber das fand ich so krass, so dieser, ich bin da drin, ich habe mit Kriminalität nichts zu tun, aber es ist so einmal um die Ecke und es hat was mit meinem realen Leben draußen zu tun.
Ja.
Und diese Verknüpfung ist mir da so klar geworden. Es ist nicht so weit weg, wie man meistens denkt. Aber wir als Gesellschaft, wir haben uns da ja so kleine Boxen und Nischen geschaffen. So, ja. Alle Kranken sind im Krankenhaus, alle Alten im Altersheim, alle Jungen im Kindergarten, alle anderen irgendwie, die was gemacht haben, sind im Gefängnis. So, da habe ich manchmal einen Eindruck, im Alltag nur mit so einer Kerngesellschaft zu tun, die halt sich auf Arbeit befindet. So, alle anderen existieren für einen nicht. Und das fand ich aber ein krasses Erlebnis zu sehen, wie nah das da letzten Endes alles zusammenhängt.
Hast du dann irgendwie schon den Impuls gehabt, so ey, okay, das ist auf jeden Fall, ich meine, durch soziale Ader, wie gesagt, ist natürlich auch naheliegend, dass sowas dann passiert. Wie passiert sowas dann? Was ist dann vor Ort los?
Naja, vor Ort, ich sag mal, mein erstes Ding, wo ich das wirklich professionell betrieben habe, war im Rahmen meiner Masterarbeit an der Pop-Akademie. Mhm. Da musst du als Abschluss, musst du irgendein Projekt organisieren und darüber schreibst du halt dann die Arbeit. Und ich hatte zwei Ideen. Das eine war, weil wir ein paar Mal in Palästina gespielt hatten, irgendwie dort in einem Flüchtlingscamp so eine Projektreihe zu machen. Problem ist, ich hätte meine ganzen Prüfer und Leute von der Pop-Akademie nach Palästina einfliegen müssen. Ich wusste jetzt nicht, ob da jeder Bock drauf hat. Und das zweite Ding war halt, dass ich gedacht habe, okay, die Connections nach Stammheim stehen noch. Und ich wollte halt irgendwas machen, weil ich schon in jeder Schulform irgendwie von Lehrerfortbildung bis Grundschule auch alles gemacht hatte. Und der erste Termin in Stammheim war wirklich, der hat mich da in den 7. Stock gebracht. Da war U-Haft damals, das war der, wo die ganzen RAF-Terroristen in mir einsaßen. Macht vorne diesen Gang auf, sagt da hinten für die Tür links, ich komme in 3 Stunden wieder und hol dich ab. Mach die Türe zu.
Cool.
Und so, okay. Halt reingelaufen, in das Ding rein und das war schon. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, wie alt die sind. Klar, man weiß, U-Haft, die können maximal 21 sein, aber was heißt das? Du kennst 14-Jährige, die irgendwie einen 30-Jährigen Eindruck machen und so. Und dann war ich da in der Zelle und habe gewartet, wer jetzt reinkommt. Und habe gemerkt, so, was bleibt mir jetzt hier auf Augenhöhe? Ist das Einzige, was bleibt? Also habe ich ihn per Handschlag begrüßt, habe gesagt, Leute, wir haben ein kleines Experiment vor. Ich bin 15 Termine hier. Ich hoffe, dass ein paar von euch dann nicht mehr da sind beim 15. Termin, sondern rausgekommen sind. Aber bis dahin, lass mal schauen, wie wir uns die Zeit hier schön machen. Und das Problem dort war, dass du hast halt U-Haft, ist halt krassere Sicherheitsbestimmungen. Ich konnte keinen Laptop mitbringen. Yeah. Das heißt, ich hatte nur so ein komisches Gitarreneffektgerät, so eine Loop-Session, wo ich vorher die Beats schon drauf spielen musste. Und da mussten wir dann irgendwie über 43 Adapter irgendwie ins Mikrofon rankriegen und dann halt da drauf. Also so richtig Oldschool-Shit. Du kamst dir vor wie in den 80ern irgendwo.
Ja.
Aber dann saßen wir da. Ich habe gesagt, Leute, ich will Stories hören. Okay. Ihr seid aus dem Grund her. Ich will nicht hören, wie geil es irgendwie ist zu ticken. Ja. Weil so geil kann es nicht sein, wenn wir uns hier gerade treffen. Erzählt mir warum. Erzählt mir, was hat euch hierher gebracht. So, ihr braucht euch auch nicht entschuldigen. Irgendwie. Ich will jetzt hier nicht so Sozialarbeiter, bitte sagt, was für schlechte Menschen ihr seid. Sondern, was hat uns hier zusammengebracht?
Ehrlich,
So, ich erzähle meine Geschichte, da kommt auch nichts. Ich mache auch nicht auf Gangster. So, dann erzählt jetzt eure Geschichte. Und es ging teilweise so detailliert zur Sache, dass ich gesagt habe, Digga, ich will das nicht wissen. Du bist nurhaft hier. So, Verfahren steht noch aus.
Ja.
So schreib so Sachen bitte nicht auf und nimm das auf keinen Fall auf.
Weil,
ich habe keine Ahnung, ob das hier gerade stimmt oder ob du Stories erzählst. So, aber es könnte gegen dich verwenden.
Aber ich wollte gerade sagen, und es ist ja mittlerweile, also in den USA noch mehr als hier. In den USA wirst du ja tatsächlich dafür drangenommen, dass gerade Gott weiß, wem alles passiert so. Man muss ja auch sagen, das ist im Hip-Hop so eine Schizophrene. Jeder snitcht an sich selber.
Also,
wie viel davon wahr ist und so, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber wir verpfeifen uns ja alle selber so.
Ja.
In dem Kosmos, wo ich manchmal auch denke, so, Bro, manche Sachen, klar, das ist eine Übertreibung. Also, ein SEO oder so brauchen wir nicht reden, ne? Da ist natürlich der Grat sehr schmal, was man da ernst nehmen kann und was nicht. Aber Genius. Aber bei anderen ist so, wo ich mir manchmal denke, Bro, das, nee. Ja, also einfach lass. Es ist so, für die Story ist es vielleicht kurz cool, aber wenn das...
Ah, mit Datum, mit,
ja, genau.
Mit Location so.
Ihr Ding, Melly war das krasseste Beispiel. Wine and Melly, der immer noch sitzt. Also die Murder on My Mind ist für mich so das Ding, wo ich auch gedacht habe, Bro...
Das hätte ich nie mitbekommen. War das wirklich so detailliert, dass ihr...
Also der Song ist, was passiert ist. Das ist ja das... Also ich habe den Song auch gefeiert. Ich habe das irgendwann... Ich weiß das noch. Als den, ich habe den irgendwann mal nachts gefischt oder so.
Okay, okay.
Und habe gedacht, krasser Song. Und hab ihn auch echt gefeiert, den Song. Und dann kam irgendwie so Monate später kam das Verfahren und dann war es so, es geht genau darum. Und ich war so, was? Und er hat ja auch irgendwie gesagt, dass, ja, so passiert. Wo ich auch gedacht habe, so, Bro, vor allem auch so detailliert, wo ich gedacht habe, so, okay.
Was? Ist das dann so eine seltsame Form von Stolz oder von...
Weißt du, das ist halt das, wo ich denke, so wie du sagst, weißt du, so dieser Therapiegedanke, weil es auch, es sagen ja extrem viele, was ja, wirklich so ist, wo ich auch sage, das ist was sehr, sehr Gutes.
Ja.
In dem Fall vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. Also. Aber es ist wirklich, ja. Aber gut, okay. Also.
Ja, okay. Nee, aber dann eher so. Ich habe jetzt erst die Folge von Sido gehört, die im Dezember bei dir war. Er sagt das ja auch, so ist Therapie, du schreibst einfach auf. Und das ist halt meine Erfahrung, ist halt mit den Jungs drinne, ist so, es gehört halt zu Rap, dass du deine Story erzählst, dass du wirklich real aus deinem Leben erzählst. Ich glaube, nichts ist schlimmer für uns, als wenn wir erfahren, dass irgendein Rapper, den wir feiern, seine Texte geschrieben bekommt von irgendjemand anders, weil du halt so diese Stories ihm halt auch abkaufst. Und drinnen ist dann halt ganz oft aber der Punkt erreicht, wo sich Sozialarbeiter echt wundern, weil die halt in meinen Workshops innerhalb von 2 Tagen an den Punkt kommen, wo du in der Gesprächstherapie 1 Jahr lang brauchst.
Ja.
Die sind nicht so real und nicht so ehrlich. Und das ist halt die Power, die bei Rap dabei ist. Du hast halt diesen Teil Sprachrohr hast du halt immer mit dabei.
Mhm. Ja, das ist, ich glaube, das ist auch das Gute. Und es ist auch für viele, glaube ich, auch das Richtige. Und ja, ich meine, der nächste Step, dass das jetzt auf so große Bühne gefahren wird, wo ich mich auch frage, so keine Ahnung. Hast du schon was mitbekommen, was in dieser Serienkiste da abgehen wird?
Ich durfte mal in die Folge reinschauen, in der ich dabei bin.
Mhm.
Weil letzten Endes, das ist jetzt über 1,5 Jahre oder länger her, dass ich das da angerufen und angefragt wurde. Die haben halt, also die Produktionsfirma, die das dafür RTL Plus gemacht hat, die haben halt gesucht. Also das Konzept gibt's irgendwie, gab's schon länger.
Ja.
Aber das Problem ist, die haben keinen Fuß in den Knast reinbekommen. Und die haben niemanden gefunden, der das Konzept irgendwie pädagogisch begleitet, umsetzt, wie auch immer. Und so, die haben halt gegoogelt und sind dann darauf gekommen, dass es mich gibt und dass ich schon irgendwie seit Jahren in Gefängnissen diese Workshop-Arbeit mache. Und dann war am Anfang halt nur im Gespräch, dass ich so pädagogische Beratung, das Konzept irgendwie mache.
Ja.
Und da kam dann irgendwie bei raus, dass ich halt bei der einen Folge auch mit Echo in Remscheid in der JVA war.
Mhm.
Was sehr lustig war, irgendwie, dass Danny Fresh und Echo Fresh irgendwie, wir kannten uns ja nicht. Leute fragen mich seit Jahren immer, ob wir verwandt sind und so. Und dass es uns zusammen dann irgendwie da nach Remscheid in die JVA verschlägt, war schon lustig. Und das durfte ich mir eben mal angucken, was dort so passiert ist. Ich fieber dem Ganzen tatsächlich so ziemlich entgegen.
Also, ja.
Weil ich seit, ich meine, ich renne seit Jahren rum
ich
und denke, diese
sagen,
Arbeit ist so geil
und
keiner bekommt's mit. Und habe schon ein paar Mal versucht, irgendwie Fernsehteam mitzunehmen und so weiter. Weil ich das super interessant und wertvoll und sonst was finde. Mhm. Es gibt einige Jungs, die kommen dann nach 4 Jahren raus, melden sich als erstes, wollen den Track haben. So, ich habe bis heute noch mit denen zu tun. Es ist absolut sinnvolle Arbeit. Aber es kriegt keiner mit.
Ja. Yeah.
Und deswegen feiere ich es einfach, dass das jetzt so eine breitere Öffentlichkeit auch mal mitbekommt, was da möglich ist.
Voll. Ja, also ich muss, also es ist ja auch so bei, ich meine, bei ein paar Jungs weiß man das ja auch, Captain Obvious, so was weiß ich. Omar ist jemand, bei dem ich auch sehr, sehr froh bin, weil wir haben so die ersten Sachen gemacht, als er rausgekommen ist und ziemlich direkt unterschrieben hat. Und da war das halt, also der Sprung war halt so knapp nacheinander, dass er wirklich im Knast schon gepoppt ist noch, als er noch saß und rauskam. Und wir saßen dann irgendwie hier und er auch so war, er sagte, ich habe noch gar keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich mache. Also so, ne? Und er ist auch... Also echt, echt Kumpel, also Familie muss ich auch sagen so. Und er war auch so, also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache, weil ich bin jetzt seit, ich glaube, wir haben uns 1,5 Wochen, nachdem er raus war, gesehen und haben auch direkt was gemacht. und seitdem immer cool und keine Ahnung, letztes Jahr auch das erste Festival, wo ich auch gedacht habe, so krass. Also auch seine Entwicklung so, ich meine, was er erzählt, ist natürlich immer noch brachial, aber er saß auch echt lang.
Aber ich wollte gerade fragen, wie lange war er drinnen?
Fünfer knapp, ja.
Okay.
Guten Fünfer, also mit davor nochmal eine Unterbrechung, also 5+ kommt er auf jeden Fall.
Okay, krass.
Und für ihn war das halt auch so, er hat halt auch gesagt, dass, Bro, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Er hat gutes Management, auch Grüße an Jam an dieser Stelle, der das super mit ihm macht, auch eher freundschaftlich als Business, was immens wichtig ist, wo er auch sagt, dass, Bro, ich mache jetzt halt. Für ihn ist halt echt so wie im Knast. Er sagt halt immer, er hat das glitzegleiche Fall und er steht halt auf. Jetzt ist es halt nicht mehr die Zelle, sondern aufstehen, Studio, trainieren. Trainieren. Ist halt voll gut, weil er auch sagt, es hat ihm natürlich eine gewisse Disziplin so gebracht. Aber auf der anderen Seite, das, was so sonst abgeht, wenn auch so Leute zu ihm kommen und sagen, hey Bro, lass mal ein Foto machen. So, das, keine, was wollen die? Keine Ahnung, Alter.
Ja, okay, das ist Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich meine, das Ganze spiegelt sich in der. Seit Jahren komme ich ja jetzt wieder mit einer EP an den Start. Ja. Und der Titel ist ja G24H, also Good 24 Hours, gute 24 Stunden. Das ist eigentlich das Motto der anonymen Alkoholiker in Staaten. So, ja. Der große I wish you good 24 hours. Weil du halt diesen Fokus auf 24 Stunden haben musst. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich mich hinsetzen würde und sagen würde, ich trinke nie wieder in meinem Leben was, dann der Struggle wäre ziemlich hart. Aber yeah. 24 Stunden sind überschaubar. Und das Interessante ist, genau diese Fokusgeschichte habe ich halt im Knast bei vielen Jungs auch mitbekommen. Gerade wenn die längere Zeit sitzen. Wenn du die ganze Zeit auf Zelle bist und denkst so, ja, noch 3 Jahre, 259 Tage und so viele Stunden, du gehst halt kaputt.
Ja, genau.
Die einzige, also verdrängen ist eine Möglichkeit oder wirklich bewusst zu sagen, hey, 24 Stunden, die Zeit habe ich, das gestalte ich, da kann ich mich durchhangeln. Und das fördert Disziplin, das fördert dranbleiben, das ist so, und vielen hat ja draußen auch Struktur gefehlt, die haben diese Struktur natürlich hardcore. Von daher wundert es mich überhaupt nicht, wenn du dann rauskommst, so wie du gerade erzählt hast, dass einfach so diese Struktur muss erstmal da bleiben. Und da ist es super geil, wenn du halt sowas hast wie Studio. Was ich auch super geil finde immer bei den Workshops, dass die einfach noch was Zusätzliches haben, was sie draußen machen können. Und ja, aber dann, klar, die Frage, wenn du dann wirklich das mal eine Weile gelaufen bist, wie geht's dann weiter? Ja. Bei mir war so der Punkt, als ich aufgehört habe zu saufen, war halt so Sozialleben erstmal nicht mehr existent. So. Ja. Nicht mehr in die Kneipe, nicht mehr hier, nicht mehr dort.
Ja.
So, und dann war wirklich Arbeit und trainieren. Ich habe damals einen Trainerschein irgendwie im Bodyweight-Training gemacht. Wir können ein Workout machen, ich kann nicht unterrichten später.
Ich habe Sendung
aber das war das Ventil, wo alles rausging. Und dann kam erst so nach und nach kam wieder so eine Art, dass ich auch mal mit Leuten wieder weggehen konnte, weil ich halt auch nicht eingesehen habe, nur mich in eine Kneipe zu setzen, 4 Stunden und irgendwie die ganze Zeit Wasser zu trinken. So, auch keinen Bock drauf gehabt.
Ja.
Aber das kommt natürlich erst mit der Zeit. Und das Krasse ist natürlich, wenn du aus so einem extrem beengten Ding kommst und dann draußen geht es irgendwie ab. Ich kann es verstehen, dass du erstmal nicht drauf klarkommst. Ich hatte einmal die Situation, das ist Jahre her, dass einer drin mich gefragt hat, du sag mal, was eigentlich dieses Spotify von dem alle erzählen? Der saß halt so lange drin, der hat das nicht mitbekommen. Weißt du?
Und safe.
Insofern, die gehen halt Sachen flöten und verloren. Also die Uhr draußen, die Welt dreht sich weiter es hittet dich halt.
Und das ich finde das voll erschreckend. Das ist auch so gerade, also so auch Kumpels von mir von früher in Amerika, die halt sitzen seit langer, langer Zeit und es wahrscheinlich auch lange tun werden.
Ja.
Die fragen mich, als ich hierher gezogen bin, das war das Schlimmste ever. Was sie für Fragen, das darfst du nicht sagen, weil sonst US-Bildungssystem, da können wir drüber streiten. Aber die haben nicht gedacht, dass ich hier ein halbes Jahr überlebe. So. Oh, du bist schwarz, Deutschland. Ich habe da Stories gehört. Ich chill, ist alles anders. Ja, okay. Aber ja, das ist halt so. Aber es ist halt, also man spricht immer von einer Bubble und das ist so komisch, dass es wieder klingt. Es ist halt auch eine.
Ja, ja. Ja, ist es aber das, was willst du?
Ja.
Ich meine, und du hast halt in Amerika hast du halt nochmal.
Ja, natürlich.
Eine andere Herangehensweise. Du hast so eher den Eindruck, so, da heißt Knast halt irgendwie Türe zuschließen, Schüssel 10 Jahre weglegen und dann kommst du irgendwie wieder raus. Und wie, du hast dich nicht geändert.
Ja, genau. Ja.
So.
Plus, wenn du jetzt das Kleinste machst, dann sitzt du direkt nochmal 15.
Hier, also, 3-Strike-Geschichte genau. Und so weiter. Ja, ja, ja,
ja. Ja, aber das ist, ja, mein Gott. Was hast du denn noch auf dem Album für dich persönlich verarbeitet, jetzt auf der EP?
Ne, es waren, ich meine, was ich gesagt habe, wie gesagt, ist so auf der einen Seite diese Knastgeschichte und zum anderen auch wirklich diese Alki-Sache, weil ich halt damals, das war so ein kompletter Cut, den ich 2016 dann gemacht habe und gesagt habe, so hey, Musik lasse ich erstmal, tut mir nicht gut, triggert zu viele Sachen irgendwie. Und dann bin ich aber über die Workshops, bin ich wieder Richtung Musik machen gekommen und habe tatsächlich während Corona angefangen hier mit, kurz vorher schon, mit Livestreams auf Twitch. Und so, eigentlich sind alle Beats während irgendwelchen Livestream-Sessions entstanden, weil die Leute im Chat immer gemeint haben, so lass mal einen Beat bauen, der so und so in die Richtung geht und da und da. Und ich dachte dann so, hey, eigentlich eine coole Sache, weil, wie ich vorhin gemeint habe, meine Workshops sind so mein Hauptbusiness mittlerweile. Und ich fände es arg komisch, wenn ich irgendwann bei einem Workshop aufschlage und sage, ja, vor 15 Jahren habe ich auch mal Musik
gemacht. Ja, klar.
Und alleine deswegen war klar, es muss irgendwann wieder was kommen. Und dann aber so diese Herangehensweise, dass die Leute auf Twitch halt auch so sind wie beim normalen Workshop, der macht doch mal was mit Autotune, macht doch mal Beat wie Bones, macht doch mal Beat wie hier und dort. Und das war wirklich auch so ein bisschen wieder über die Schiene mit Rap und mit Hip-Hop zu versöhnen. Das war wieder so das Feeling der ersten Stunde, weshalb ich angefangen habe. Es war so eine Art Community wieder. Das war so die Arbeitsweise, die das hört man jetzt nicht unbedingt raus, aber das war so für mich so ein bisschen Verarbeitung für die ganze EP. Und ansonsten, es sind jetzt einfach 5 Tracks geworden. Ich hätte irgendwie 20 machen können, wollte aber nur die ich am meisten fühle. Titeltrack natürlich Gute 24 Stunden, wo es um die Thematik halt geht. Rewind und Repeat ist so die zusammenhängende Krise auch mit meiner Frau. Ich meine, wir sind jetzt dieses Jahr, wir sind 14 Jahre, sind wir verheiratet.
Okay.
Aber war halt auch nicht easy zwischen.
Ja.
Und war auch nicht klar, dass es irgendwie happy weitergeht. Jeder, der in einer ernsthaften Beziehung schon mal war, weiß, dass es halt was kostet auch. Mhm. Und da geht es darum. Es gibt einen Anliegen, Bruder, wo bist du? Da geht es auch um dieses hier, sag Grüße, aber sag nicht, wo du mich gesehen hast. Das ist so der Teil der Story, den ich da verarbeitet habe. Anderer Teil der Story ist jemand, der mir sehr nahe stand, jahrelang, der jetzt also seit 8 Jahren aus meinem Leben verschwunden ist, weil er in irgendeiner Art religiösen Sekte halt ist und so komplett alles gecuttet hat.
Okay.
Das ist so diese Story. Struggle ist einfach mit einem alten Homie aus der Böblinger Ecke, Danny Omar, der macht irgendwie alle paar Jahre mal wieder ein bisschen Tracks und Tapes und so weiter. Der rappt auf der Nummer mit und dann noch eine Nummer mit meiner Frau, der erste Schritt, wo es halt so drum geht, so die Step by Step. So. Wenn du dein Leben verändern willst, geht halt nicht. Weil du heute 3 Liegestützen gemacht hast, ist jetzt nicht irgendwie Mr. Universum morgen da, sondern mach halt konstant dein Ding und lass dich nicht von abhalten. So sind zu viele, die auf dem Boden liegen und rumjammern und sich die ganze Zeit von morgens bis abends Gedanken drüber machen, warum das Leben so unfair ist oder dies, das. Der einzige Mensch, dessen Leben du verändern kannst, bist du. Das ist es. Und das geht halt auch nur Step by Step. Und das ist so die einzige Nummer, wo ich dann noch meine Frau mit ins Boot geholt habe, weil wenn ich singen könnte, würde ich singen und nicht rappen. Und deswegen muss auf jeder Scheibe mindestens einmal Gesang mit dabei sein.
Ja, safe. Das geht Hand in Hand.
Wobei mit Autotune singen ist schon lustig. Wir haben einmal in einem Livestream haben wir ein Beat von, was war das, Loredana-Beat, Geh deinen Weg, haben wir gebaut. Und dann habe ich halt so random Lyrics mir noch aus dem Ärmel geschüttelt, irgendwas, und halt so Hardcore-Autotune mal gemacht.
Okay.
Und ich bin fast nicht mehr klargekommen, wenn du dir anhörst, was ich da halt original reinballer,
stimmt
halt kein Ton, gar nichts stimmt. Und wenn du dann diese Plugin-Effektkette irgendwie 10 so Plugins erstmal auf die Spur draufballerst, und dann hört sich's halt nice an. Also plötzlich kann ich singen, weißt du? So.
Ich habe gehört, dass das der ein oder andere Rapper so macht.
Ich würde gerne mal hören, wie es so bei Leuten wie UFO im Studio sich anhört, die halt so Hardcore das machen. Wobei ich glaube, der macht das so lang schon, der trifft die Töne absichtlich, der spielt wahrscheinlich richtig mit Autotune. Da ist es halt wirklich wie so ein Effektgerät. Er hat,
glaube ich, auch eine geile Vocal Chain mittlerweile. Also
hört
man auch so zu den Berliner Tapes zu heute den Unterschied.
Ja, dieses Schrauben, das ist halt auch wieder so meine technik-nerdige Ader, das kann ich da auch so ein bisschen rauslassen. Ja. Also das ist, macht Spaß.
So auf jeden Fall nice. Geil. Ja, aber geil. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt, vor allem also auf die EP. Ich hab's ja schon, haha. das ist das Privileg, das man hat, dass man immer alles früher bekommt. Nee, aber auch mal, was so noch kommt, vor allem dann natürlich auch auf die Serie und Co. Ja, und das ist, also ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Meine Sorge ist ein bisschen, dass es halt wieder so was halt diverse Medien manchmal dann machen.
Ja.
Das ist zu, oh mein Gott, was passiert. Oder es halt auch, weißt du, zu sehr in eine negative Richtung geht. Ja. So. Natürlich, wir brauchen da, wie du schon gesagt hast, ne, die Jungs sind da aus dem Grund, brauchen wir nicht reden, aber wenn es halt so diesen Resozialisierungspart haben soll, dann sollte es auf jeden Fall auch fair sein.
Ja.
Das denke ich mir halt so bei der ganzen Geschichte.
Ist eine Angst, die ich absolut hatte.
Mhm. Also,
weil es ist halt, wir haben alle diese Serien im Kopf und dann, als ich da noch mitbekommen habe, so das Ding heißt Prison Tapes und so, dann.
Genau, das hat schon.
Ja, aber ich habe dann wirklich die erste, also die Folge, wo ich drin war, habe ich gesehen, alle anderen kenne ich noch nicht.
Ja.
Und ich finde ehrlich, die haben es. Liebevoll hört sich so komisch an, aber die haben es schon fast liebevoll und sehr respektvoll gemacht. Also ich finde, die Jungs werden nicht durch den Dreck gezogen. Es wird aber auch nicht so eine Möchtegern-Soap draus gemacht.
Ja, genau.
Echo ist halt auch ein super feiner Kerl. Weißt du, der will auch niemanden irgendwie schlecht dastehen lassen. Der hat auch kein Ego-Problem, dass er sich hier so super in Szene setzen muss. Und ich fand das einen super respektvollen Umgang. Und ich finde, es kommt das raus, was mir so an dieser Arbeit gefällt, was ich so an dieser Arbeit feiere. Das ist. Rap ist Therapie, Punkt.
Ja.
Und es ist eine Möglichkeit. Und ich glaube, es kommt auch raus, was möglich wäre, wenn wir ein bisschen mehr Geld in diese Richtung schaufeln würden. Ich höre jetzt schon, ein paar beschweren sich irgendwie, dass jetzt hier, und die sitzen drin und kriegen Sachen, die ich nicht bekomme. Und ich denke so, Digga, du kriegst alles und viel besser als die da drin. Du musst dich halt nur mal hinsetzen und gucken.
Ja, und außerdem, du hast Freiheit.
Ja.
Du kannst nachts zum Kühlschrank gehen, Alter. Wenn du Bock auf eine Coke hast, geh in die Coke.
Genau diese Sache halt. Aber ich glaube, das ist, also ich bin schon gespannt, was das so ein bisschen für Wellen schlägt und kann mir vorstellen, dass es wirklich auch bis ins Justizsystem rein einfach ein paar aufmerksame Zuschauer, Zuhörer findet. So dass wir langfristig was ändern können und vielleicht dafür sorgen, dass die Rückfallquote nicht so hoch bleibt, wie sie momentan leider Gottes noch ist.
Deutschrap rasiert.
Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast.
Unzensiert und frisch rasiert.